Mit der Bildergeschichte haben wir sie eigentlich schon gehört. Zur Predigt möchte ich sie aber noch einmal so in Etappen lesen. Die Ostergeschichte. Die Ostergeschichte nach dem Matthäusevangelium. Matthäus 28. Nach dem Sabbat, in der Morgendämmerung des ersten Tages der neuen Woche, also der Sonntag, kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich fing die Erde an, heftig zu beben, und ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Und seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Und der Engel sagte zu den Frauen: Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Aber er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Und dann? Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen. Ihr könnt euch auf meine Worte verlassen. Die Frauen waren erschrocken, aber voller Freude. Und so schnell sie konnten, verließen sie das Grab und eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten. Er lebt. Also an dem Morgen hat es irgendwie so richtig gerumst. Versuchen wir uns das doch mal vorzustellen. Die beiden Frauen, von denen hier berichtet wird, die sind in Trauer. Jesus, ihr geliebter Freund, er wurde getötet. Und zu all der Grausamkeit, dass man ihn gekreuzigt hatte, kam auch das jetzt noch hinzu. Durch den jüdischen Ruhetag konnten sie noch nicht einmal diesen letzten Liebesdienst, eine Salbung mit Öl, an ihm durchführen. Sie konnten nicht zu ihm, ihrem geliebten Jesus, den sie doch eigentlich so verehrten und der jetzt tot war. Wer schon mal einen geliebten Menschen hat sterben sehen, möchte sich gerne verabschieden. Wenn er nicht kann, das ist eine Not. Sie hatten ihn nicht einmal berühren können. Aber Trauer muss doch irgendwie verarbeitet werden. Und sie suchten nach Möglichkeiten. Und so kommen sie jetzt ganz in der Frühe, noch bevor die Sonne irgendwie richtig aufgegangen ist und die Hitze des Tages kommt, aber auch bevor andere Leute eigentlich unterwegs sind und ihnen auf der Straße begegnen und fragen, was macht ihr denn da? Denn ein bisschen fremd war das schon für sie. Sie hätten sich eventuell rechtfertigen müssen. Den haben sie doch gekreuzigt. Aber sie kommen zu dem in Felsen gehauenen Grab. So ganz rational durchgeplant war das noch nicht, was da jetzt kommen sollte, was sie da eigentlich wollten. Erst unterwegs, so weiß es Markus in seinem Evangelium zu berichten, fragen sie sich, was ist denn eigentlich mit dem schweren Stein da? Wer rollt uns den denn weg? Ich finde, das ist natürlich, das ist manchmal so, wenn jemand in Trauer ist, dann hat er nicht alles bis Letzte durchdacht. Man will einfach etwas tun, einen letzten Liebesdienst tun oder vielleicht auch nur am Grab weinen. Das ist die Situation. Und dann hat es tatsächlich Rums gemacht. Ich kann mir gut vorstellen, dass die beiden Frauen auch wirklich durchgeschüttelt hat. Ein Erdbeben. Es steht sogar ein kräftiges Erdbeben. Hat jemand schon mal ein Erdbeben erlebt von euch? Oh, jetzt bin ich platt. So viele. Respekt, ich noch nicht. Aber das ist komisch, oder? Die Erde wackelt unter einem. Und wenn das richtig kräftig noch ist, ja, da wird man wach. Da geht Adrenalin nach oben. Und dann noch die Engelsgestalt. Und Matthäus wird da ganz genau, die Frauen sehen noch, wie der Engel in seiner Lichtgestalt den Stein vom Grabeingang wegrollt. Offensichtlich aber nicht nur die Frauen. Die Wächter, die da um das Grab rumstanden, die haben das auch mitbekommen. Und die hatten irgendwie, so scheint es, gar keinen Bezug zu Engelswesen. Das war zu viel für die. Da heißt es, die zittern vor Angst. Und dann erstarren sie. Quasi wie eine Totenstarre. Sie sind ausgenockt. Gewiss, die Frauen waren auch erschrocken. Wer wäre das nicht? Doch der Engel spricht sie an. Mit einer Anrede, die in der Bibel, Bibelleser wissen das eigentlich, ja vielfach bezeugt ist in ganz unterschiedlichen Situationen. Aber immer wenn himmlische Mächte auftreten, dann kommt das. Fürchte dich nicht. Und diese Anrede verändert Menschen. Schon seit jeher. Verändert sie. Sie ist wichtig. Sie bewahrt die Frauen davor, quasi auch so etwas wie ein Schock zu verfallen. Und sie lässt hören auf das, was die Engel zu sagen haben. Und der Engel hier, der kommt ja gleich zur Sache, ohne Vorrede. Denn was er zu sagen hat, ist mindestens so wunderhaft wie die Erscheinung seiner Person selbst. Jesus, so betont er dann extra nochmal, Jesus war ja ein Vorname, damit man nicht ins falschen Hals kriegt, Jesus, der Gekreuzigte, der ist nicht hier, der ist auferstanden. Ja, und spätestens jetzt muss man auch sagen, er spinnt, oder? Engelwesen hin, Engelwesen her. Der ist doch tot. Weck mich doch mal bitte jemand auf. Das kann doch nicht sein. Tod ist tot. Es gibt doch nichts Gravierenderes als Tod. Sie, also die beiden Frauen, zu denen der Engel das spricht, hatten es sogar mit eigenen Augen gesehen. Das wird im Markus-Evangelium berichtet. Sie haben sich an das Kreuz angenähert bei der Kreuzigung. Sie schauten zu und sie haben gesehen, wie er gestorben ist. Also nicht eine Drittinformation. Die anderen haben mir erzählt, das wäre so gewesen. Nein, die Augen haben es gesehen, als er zugestochen hat, der Soldat. Tot war. Jesus war tot. Aber es hat den Anschein, als ob der Engel ihnen überhaupt keine Zeit lässt, irgendwie Luft zu holen zu einem Aber. Der Engel schiebt gleich Fakten hinterher. Das Grab ist leer. Ihr habt gesehen, ich habe das weggerollt. Das Grab ist leer. Sie können sich's anschauen. Er sagt, kommt her, kommt. Kommt zu dem Ort, zu der Stelle, an dem Jesus, sie den toten Jesus hingelegt haben. Ganz verdutzt ruft er die Frauen oder kommen die Frauen dazu. Also in die Gesichter hätte ich mal schauen mögen, oder? Und dann schiebt der Engel noch etwas ein, so einen Zwischensatz. Er sagt, wie er es vorausgesagt hat. Und er schafft damit eine Verbindung zu den Aussagen, die Jesus selbst gemacht hat. Man kann eine solche Aussage im Matthäusevangelium Kapitel 12, Vers 40 nachlesen. Jesus sagte damals schon, 3 Tage und dann werde ich wieder auferstehen. Ihr werdet sehen, 3 Tage, dann werde ich wieder auferstehen. Das ist Gottes lang gehegter Plan. Christen sagen dazu, Gottes lang gehegter Plan, das ist Gottes Geschichte zum Heil. Gottes Heilsgeschichte. Und die Frauen, die stehen mittendrin in dieser Heilsgeschichte. Und dann macht der Engel noch was. Der spannt nicht nur den Bogen in die Vergangenheit. Er weist auch auf die Zukunft hin. Und zwar nicht nebulös, sondern mit Fakten. Sie werden dem auferstandenen Jesus mit den Jüngern selbst begegnen. Im Norden Israels, in Galiläa. Und wieder ist das eine Erinnerung an das, was Jesus den Jüngern vorher gesagt hat. Und die Frauen waren wahrscheinlich dabei oder haben das zumindest mitbekommen. Noch am Abend seiner Gefangennahme hatte Jesus nämlich genau das seinen Jüngern mitgegeben. Kann man wieder nachlesen, Matthäus Evangelium, 2 Kapitel vorher. Jesus sagt dort, wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Was macht der Engel mit seinen Worten? Er zeigt den Frauen Gottes Heilsgeschichte auf, die nicht nur für die Vergangenheit geht, sondern die geht in die Zukunft. Die geht in die Zukunft hinein. Was für uns zumindest bis dahin die absolute Katastrophe, das Ende aller Dinge war, der Tod nämlich, der ist bei Gott eine Markierung. Danach geht's weiter. Es geht weiter. Die Worte des Engels, die lassen überhaupt keinen Platz, auch irgendwie nur anzunehmen. Seine Botschaft wäre jetzt überraschend. Der Sohn Gottes hat das doch gesagt. Was gibt es dazu noch zu fragen? Der Schöpfer selbst hat geredet. Punkt. Was gibt es zu zweifeln? Macht euch auf, sagt er, macht euch auf. Lauft zu den anderen. Es geht weiter. Das ist mir an dieser Ostergeschichte diesmal wichtig geworden. Ich will es mal anders formulieren. Was kratzt Gott die politischen Rangspiele der Herrscher dieser Welt? Was kratzt Gott, wenn sich irgendwelche Machthalber aber auf die Beine stellen und mit Waffengewalt was durchsetzen wollen? Etwas verhindern versuchen? Für Gott ist das lächerlich. Für Gott ist das lächerlich. Dem Engel ist das noch nicht mal ein Wort wert. Hier redet der Schöpfer. Hier handelt der Heiland. Wer will da was ändern dran? Wie lächerlich ist das? Als wollte eine Ameise einen Elefanten würgen. Wie lächerlich. Gott hat das Marterinstrument der römischen Besatzungsmacht, das Kreuz, zum Siegeszeichen gemacht. Er hat dem Tod seine Auferstehung gegenübergestellt. Er lässt Soldaten vor Angst zittern und dann einfach erstarren. Die Geschichte der Welt läuft halt nach dem Fahrplan Gottes. Punkt. Lieber Pilatus, wolltest du das ändern? Lieber Kaiphas, der hohe Priester, wolltest du das ändern? Ist doch lächerlich. Das war damals so und das ist bis heute. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass wir als Menschen nicht eigenverantwortlichen Gestaltungsspielraum in unserem Leben hätten. Natürlich, klar. Also, ob es bei dir oder bei euch zu Hause heute Mittag was mit Nudeln oder was mit Reis gibt, ich glaube, diese Frage hat bei Gott nicht oberste Priorität. Aber das, was ein Menschenleben prägt und wohin es einmal geht und was einen Menschen ausmacht, das hat Priorität bei Gott. Das läuft bei ihm nicht vorbei. Daran geht er nicht achtlos vorüber. Unser Schwager beispielsweise, der hat Krebs im fortgeschrittenen Stadium. Telefonieren recht häufig miteinander. Ob Gott ihn noch mal gesund macht oder er daran sterben wird, ich weiß es nicht. Aber wir wissen es gemeinsam. Gott hat die Situation im Griff. Und er hat einen Weg, einen sehr beachtenden Weg. Und Gott achtet sehr darauf. Die Auferstehung Jesu Christi an Ostern ist ein ganz markanter Einschnitt, an dem uns Menschen deutlich werden kann, Unser Gegenüber ist der Schöpfer, der Heiland und Erlöser, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Er lebt. Ein zweiter Gedanke. Er lebt. Die Botschaft des Engels, Christus lebt. Okay, kann man sagen, aber das ist ja doch, lieber Engel, schon mal 2000 Jahre her und irgend so ein Schriftstück. Und wahrscheinlich ist es so, die meisten von uns haben sich an diese Aussage, Christus lebt, der Herr ist auferstanden, soll ich mal sagen, so gewöhnt. Schließlich kommt sie doch immer wieder. Und an Ostern, so sicher wie das Amen in der Kirche. Gewöhnt. Manche bestimmt von Herzen. Ja. Aber es werden, da mache ich mir nichts vor, auch Leute dabei, Menschen dabei sein, für die bedeutet dieses gewöhnt ein Stück weit auf Abstand belassen. Das sage ich so. Da baue ich etwas auf, eine Fassade. Und vielleicht dahinter mache ich mir Gedankenmuster, wie das denn sein kann, wie ich fasse so ein religiöses, spirituelles Erklärungsmuster, dass die Auferstehung irgendwie so ein gedanklicher Prozess ist, in dem man sich innerlich hineinversetzen muss und dann kann man sich das vorstellen, zumindest ein innerem Sein, da könnte sich was entwickelt haben und man wird auf einmal philosophisch. Ja, so wird es irgendwie gewesen sein. Wie anders aber berichtet Matthäus in seinem Evangelium davon. Er legt in seiner Berichterstattung sogar noch einen Zacken drauf. Wir sollten nicht vergessen, das Matthäus-Evangelium wurde ja zu einem Zeitpunkt geschrieben, als die Personen durchaus noch lebten, die Akteure. Man hätte sie also fragen können. Und wer sowas macht, der muss sich schon klar werden darüber, ich berichte das auch, was wirklich war, ne? Sonst bin ich unglaubwürdig. Und dann heißt es dann, die Frauen waren erschrocken, aber doch voller Freude. So schnell sie konnten, verließen sie das Grab und eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten. Und dann auf dem Weg dorthin, dann geschieht was. Ich lese mal weiter ab Vers 9 und 10. Plötzlich trat ihnen Jesus entgegen. Seid gegrüßt, sagte er. Und da liefen sie zu ihm, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, sagt Jesus zu ihnen. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Da steht also Jesus nun selbst vor ihnen. Aus der Botschaft des Engels, er lebt, wird ein erlebt. Wir erleben es. Alles Fragen, alles Zweifeln, das bricht in diesem Moment bestimmt wie ein Kartenhaus zusammen. Da steht er. Er redet mit ihm. Mir fiel auf, die Frauen fallen ihrem Freund Jesus nicht um den Hals. Die fallen vor seine Füße. Sie werfen sich vor ihm nieder. Es geht hier nicht nur um Wiedersehen. Schön, dass du wieder da bist. Vor ihnen, ich glaube, da haben die begriffen. Vor ihnen steht nicht nur der Hans Werner, der Jesus. Vor ihnen steht der Christus. Vor ihnen steht Gott selbst. In der Auferstehungsgestalt seines Sohnes. Aber dann, um für spätere Zeiten dem Leser auch allen Zweifel zu zerstreuen, setzt Matthäus noch einen Zacken drauf. Er beschreibt sogar noch genauer, sie umfassten seine Füße. Hat jemand von uns schon mal die Füße eines Gedankenspiels umfasst? Einer inneren Vorstellung? Versuch das mal. Geht nicht, ne? Geht nicht. Umfassen kann man nur, was real da ist, nicht was man sich im Kopf vorstellt. Festhalten, fasst mal euer Nachbar an. Vorsicht, beim Danilo nicht so stark, der muss man aufpassen mit dem Arm. Der ist wirklich da, der Nachbar, ne? Ja. Und es heißt, die Frauen berührten nicht nur, sondern da steht doch. Die wollten nicht weg davon. Kann man das mit dem Gedankenspiel machen? Das geht nicht. Ja, die Frauen, die hatten es durch. Nicht nur die Rede des Engels erlebt, sondern sie haben es erlebt. Und keiner konnte ihnen das noch mehr abschwänzig machen. Keiner konnte ihnen das ausreden. Wir, 2000 Jahre später, wir können dieses Jesus mit diesen auferstandenen Christus mit den Händen umfassen, nur in Berichten lesen. Aber wir können es auf andere Art und Weise erleben, dass Christus lebt. Und wir erleben das. Vorhin gab es einen Bericht aus dem Alpha-Kurs, und es könnten, glaube ich, noch einige Leute mehr aus dem Alpha-Kurs berichten, wie sie persönlich das erlebt haben in den letzten Wochen, dass Christus lebt. Ja, es war zu erleben. Es ist zu erleben, wie Christus handelt. Wie er durch seinen Heiligen Geist, über den haben wir in den letzten Wochen ganz ausführlich gesprochen und gelehrt, wie er Menschen anspricht. Menschen zu einer Einsicht, zu einer Erkenntnis führt, wie er Geduld und freundlich ist, mit Menschen umgeht, sie anspricht auf Dinge und etwas Neues aufgeht, es Korrekturen im Leben gibt, es eine Umkehr im Leben gibt. Sie haben es erlebt, wie Sünde vergeben wird. Wir konnten es erleben, wie neues Leben zugesprochen wurde. Wir können es erleben, wie dieser auferstandene Christus Leben anfängt neu zu gestalten. Und viele von uns, die wir heute hier sitzen, haben das ja persönlich erlebt in ihrem Leben. Wir sind Christen geworden und wir leben als Christen. Darum, dritter Punkt, letzter. Mein Erlöser lebt. Wer war denn von euch schon mal im Fußballstadion? Wie ist das in der Fankurve, wenn da gerade so ein Tor geschossen wurde oder wenn der Sieg kam? Da beginnt sogar in manchem Mittelhessen emotionale Stimmung aufzukommen, oder wie? Ja. Ich weiß ja, okay, lieber Wirtschaftsausschuss, wir sollten vorsichtig mit unserem Mobiliar umgehen. Ja, aber heute an Ostern, wäre das nicht eigentlich der richtige Zeitpunkt, um mal auf die Stühle zu gehen und auf den Stühlen zu tanzen anzufangen? Christus hat uns erlöst für Zeit und Ewigkeit. Ich darf das als Christ persönlich wissen, mein Erlöser lebt. Amen. Danke, einer kam's. Hallo. Das war kein, da liegt's dran. Okay. Na, ich glaube auch bei den Mittelhessen ist das dran. Ja. Ich darf mit meinem Leben hier und für alle Zeit, ich darf zu ihm gehören. Ich finde, das ist doch großartig. Aber ich will nicht verschweigen und deswegen will ich den Bibeltext jetzt auch noch weiterlesen. Der Gegenspieler Gottes, der Satan, der hat absolut großes Interesse daran, dass diese Botschaft bitte nicht in die Welt hineinkommt. bitte nicht zu vielen Menschen. Er weiß, er hat schon verloren, aber er versucht es einzudämmen, wo es nur geht. Und er fängt gleich, fing er damals mit an. Man kann das weiterlesen, ab Vers 11, Matthäus 28. Während die Frauen noch auf dem Weg zu den Jüngern waren, liefen einige Soldaten der Wachmannschaft, die waren offensichtlich wieder wach geworden, in die Stadt und berichteten den führenden Priestern alles, was geschehen war. Diese trafen sich daraufhin mit den Ältesten zur Beratung und sie gaben den Soldaten, heißt es hier, eine ansehnliche Summe Geld. Warum? Sie machten Folgendes mit ihnen ab. Sagt, seine Jünger seien in der Nacht gekommen, während ihr schlieft, und hätten den Leichnam gestohlen. Und wenn der Gouverneur davon erfährt, werden wir ihn beschwichtigen. Also Soldaten bei der Wache einschlafen, war nicht so ganz. Ja, aber sie stehen dafür ein, wir werden den Gouverneur beschwichtigen, wir werden dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt. Und die Soldaten nahmen das Geld und taten, wie man ihnen gesagt hatte. Und so wurde diese Geschichte in Umlauf gebracht und ist bei den Juden bis zum heutigen Tag verbreitet. Klar, hat diese Strategie damals Kreise gezogen. Aber sie konnte nie mehr wieder diesen frohen Ruf vieler Menschen unterdrücken. Christus, mein Erlöser, lebt. Und du als Christ bist heute, 2000 Jahre später, ein Faktum davon, dass sie das nicht unterdrücken können. Und das wird auch nicht in Zukunft geschehen. Du und ich, wir sollten uns nicht vor den Karren spannen lassen und ein Christsein leben wollen, das verschweigt, nur innerhalb der eigenen Wohnung davon berichtet, dem Spiegel am besten, an der Wand, mein Erlöser lebt. Nein, im Gegenteil, lasst uns doch mit großer Freude anderen von dieser Wahrheit Gottes erzählen. So ist es, mein Erlöser lebt, ich darf erlöst sein. Und häng den Satz doch dran, du, ich möchte doch so gerne auch, dass es dein Erlöser wird. Ich möchte doch so gerne auch, dass du das auch von Herzen sagen kannst, mein Erlöser lebt. Und dann lasst uns Gott auch ein tief aus dem Herzen kommendes und nach außen hin lautstarkes auch Halleluja, mein Erlöser lebt, auch zurufen. Und eigentlich bin ich da am Schluss. Na gut, lieber Wirtschaftsausschuss, ihr müsst noch mal dran halten. Ich habe euch gern. Bitte nehmt es jetzt niemandem übel, wenn bei dem nächsten Lied tatsächlich jemand auf den Stuhl steigt. Lass es einfach Ausdruck sein. Jawohl, mein Erlöser lebt. Darum geht es nämlich in dem Lied. Im Himmel wird es vergolten werden. Die 20 Euro machen es nicht. Mein Erlöser lebt. Lass dich mit anstecken von dieser Freude.